Zunächst mal, wie kommt denn dieser Bericht überhaupt zustande? Können Sie erklären, welche Art von Recherchen das sind und wie die Informationen des Berichts zustande kommen?
Ich kann vielleicht erstmal erklären, welchen Rahmen hat der Bericht überhaupt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist ja die nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Das sind quasi Einrichtungen, die eben sich um den Schutz und die Förderung der Menschenrechte im jeweiligen Land kümmern sollen. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte gibt es schon seit 2001. Das hat seit 2 Jahren aber eine gesetzliche Grundlage. Und in dieser gesetzlichen Grundlage steht drin, dass wir das Mandat haben, jährlich dem Bundestag einen Bericht über die Entwicklung der Situation der Menschenrechte in Deutschland vorzulegen. Und dieser Bericht, über den wir jetzt heute sprechen, ist der zweite solche Bericht, den wir gestern vorgestellt haben. Und wir haben uns in dem Bericht beschäftigt an 2 Punkten, auch mit der Situation von geflüchteten Menschen in Deutschland. Zum einen geht es da um geflüchtete Menschen mit Behinderungen, die Frage, wie sie identifiziert, untergebracht und bedarfsangemessen versorgt werden. Und zum anderen mit der Frage, wie ist eigentlich das Zusammenleben in den Unterkünften und das Verhältnis zwischen Personal und Bewohnern in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete geregelt. Wir haben in dem Berichtsteil, der sich um geflüchtete Menschen mit Behinderung beschäftigt hat, haben wir einerseits Desktop-Recherche gemacht, zum anderen aber eine öffentliche Konsultation gemacht mit Organisationen und Einrichtungen, die geflüchtete Menschen in Deutschland unterstützen. Es haben uns da sehr viele Organisationen ihre praktische Arbeitserfahrung geschildert und auch Beispielsfälle zur Verfügung gestellt. Und auf der Grundlage dieser Beispielsfälle haben wir festgestellt, dass es ein Problem gibt, was sozusagen der Dreh- und Angelpunkt ist. Das ist tatsächlich die Identifikation geflüchteter Menschen mit Beeinträchtigungen, weil es ja sehr unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen gibt. Wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt und man hat ja vielleicht noch das Bild vor Augen tatsächlich von Menschen, die auch im Rollstuhl auch die Balkanroute überwunden haben in den Jahren 2015, 2016, dann ist es sehr offensichtlich, dass hier ein Mensch ist, der sozusagen behinderungsspezifische Bedarfe hat. Es gibt aber eben andere Formen von Beeinträchtigungen, die unsichtbar sind, etwa eine psychische Erkrankung, etwa auch eine Traumatisierung, die auch unter die UN-Behindertenrechtskonvention fällt, aber auch Krankheiten wie Diabetes, Epilepsie, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind und wo einfach das Problem existiert, dass wir überhaupt keine Verfahren haben in Deutschland, um wirklich systematisch solche Menschen zu erkennen und dann eben dafür Sorge tragen zu können, dass ihnen ihre Menschenrechte auf Versorgung, auf gesundheitliche Behandlung und auch auf Teilhabe überhaupt gewährt werden.
Können Sie zu dieser Gruppe, die Sie da ansprechen, zu dieser Gruppe Schutzsuchender, also Geflüchteten mit Behinderung noch mehr, so zu der Lebenssituation sagen? Also unter welchen Umständen sind diese Menschen hier in Deutschland untergebracht und was für Schwierigkeiten ergeben sich da hier?
Also man muss erstmal natürlich sagen, dass die Situation sehr heterogen ist, von Bundesland zu Bundesland und auch innerhalb der Bundesländer sehr unterschiedlich ist. Was man aber festhalten kann, ist, dass die Organisationen, die wir befragt haben, uns übereinstimmend berichtet haben, dass es einfach viel zu wenig barrierefreie Unterbringungsplätze überhaupt gibt. Ja, also es wurden Fälle geschildert, wo beispielsweise eine Mutter ihren Sohn, der spastische Lähmungen hat, täglich mehrfach in einer Unterkunft über Stockwerke hoch und runter tragen musste. Und das war nicht etwa ein Kleinkind, sondern ein Teenager, den sie da tragen musste, weil eben beispielsweise das Zimmer, in dem sie untergebracht waren, und die Küche und die sanitären Einrichtungen auf unterschiedlichen Stockwerken war, weil einfach keine Barrierefreiheit gegeben war. Dann ist ein weiteres großes Problem, dass geflüchtete Menschen mit Behinderungen, wie alle geflüchteten Menschen, für die ersten 15 Monate ihres Aufenthalts unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Das heißt, sie haben nur sehr eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen und das betrifft Menschen mit Behinderungen eben ganz besonders, weil quasi diese Minimalversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für sie eben nicht ausreicht, weil sie eben behindertenspezifische Bedarfe haben und diese Bedarfe werden nur auf der Grundlage einer Ermessensvorschrift gewährt und auch da wurde uns geschildert, dass in vielen Situationen die Unterstützerorganisationen eine sehr restriktive Praxis erleben, was dann dazu führt, dass sich zum Teil sogar Beeinträchtigungen noch weiter verschlimmern und zum Teil sogar irreversibel verschlimmern.
Auch letztes Jahr haben Sie ja dem Bundestag einen Bericht vorgelegt, wie auch in diesem Jahr schreiben Sie dann auch Mängel, die es in Deutschland besonders auch bei Asylverfahren gibt. Wie ist denn da so ein Entwicklungsstand? Wo sind denn diese, beschönigt gesagt, Baustellen hier in Deutschland?
Also im Hinblick auf die Asylverfahren hatten wir uns im letzten Jahr mit einer kleinen qualitativen Untersuchung, also quasi in Schlaglichtern, diese neuen Formen beschleunigter Verfahren vor allen Dingen in diesen Aufnahme- und Entscheidungszentren angeguckt und hatten da eine Reihe an Kriterien festgemacht, was sich verbessern muss. Also der Zugang, der gesicherte Zugang tatsächlich zu einer unabhängigen Verfahrensberatung rechtzeitig, bevor ein Anhörungstermin stattfindet, der Zugang auch zu anwaltlicher Beratung, auch sozusagen eine Abkehr von, also damals war ja sozusagen noch die Vorgabe des BAMF, man wolle nun Verfahren hier in 48 Stunden entscheiden, wo wir einfach gesagt haben, genau da gelingt nicht die Identifizierung besonders Schutzbedürftiger, die auch besonderen Schutz für das Verfahren brauchen, etwa längere Zeit, um zur Ruhe zu kommen und ihre Anhörung vorzubereiten. Da gelingt nicht eine regelmäßige Beratung. Und wir haben jetzt in diesem Jahr nicht selber nochmal mit eigenen Untersuchungen vor Ort hingeguckt, aber haben ausgewertet, was es an Studien anderer und was es an öffentlich verfügbarem Material gibt. Und da zeigt sich doch, dass diese Mängel, die wir da gefunden haben, bislang nicht systematisch abgestellt sind. Was mittlerweile der Fall ist, ist, dass auch das BAMF selber sagt, diese alte Vorgabe von 48 Stunden, das war Quatsch, da halten die auch selber inzwischen nicht mehr dran fest. Aber diese Sicherstellung wirklich von unabhängiger Verfahrensberatung und genügend Überlegungszeit und Vorbereitungszeit, das sehen wir noch nicht systematisch. Was die Qualität der Entscheidungen angeht, da ist ein faktisches Problem, dass zu den eigentlichen Asylentscheiden das BAMF externen Forschern keinen Zugang gewährt. Es gab aber eine Studie, die erschienen ist, die sich sozusagen nur das Ergebnis der Asylentscheidungen angeguckt hat und dann zu dem Ergebnis kommt, dass es extrem abhängig ist von dem Bundesland und von der zuständigen Außenstelle des BAMF, mit welchen Schutzquoten Menschen Schutz gewährt wird, also ein Flüchtlingsstatus eingeräumt wird im Verfahren. Und das stimmt doch auch sehr bedenklich. Und sehr bedenklich stimmt auch, dass es wurde ja viel darüber berichtet, dass die Zahl von Klagen gegen Asylentscheide extrem zugenommen hat in den letzten Jahren, was zum Teil natürlich erklärlich ist, dadurch, dass insgesamt die Zahlen von Verfahren zugenommen haben. Aber was auch extrem gestiegen ist, ist die Quote, wo sozusagen verwaltungsgerichtliche Klagen gegen den Entscheid des BAMF erfolgreich sind, nämlich von ungefähr 5 auf ungefähr 25%. Und das gibt doch auch Anlass zur Sorge, weil es einfach zeigt, offensichtlich haben wir da große Qualitätsprobleme in den Ablauf der Verfahren, aber auch Qualitätsprobleme in den inhaltlichen Entscheidungen. Und die müsste man sich dringend mal extern unabhängig angucken und evaluieren und gucken, woran liegt das und wo muss man da was verändern.
Sie kritisieren in Ihrem aktuellen Bericht auch, dass viele Geflüchtete nicht ausreichend über ihre Rechte informiert werden würden. Welchen Handlungsspielraum würden denn die Menschen da tatsächlich haben, sich gegen Machtmissbrauch und menschenunwürdige Bedingungen zu wehren, wenn sie dann von ihren Rechten wüssten?
Also ich glaube, da müssen mehrere Dinge zusammenkommen. Also diese Frage der Information, das behandeln wir ja in dem Teil des Berichts, wo wir uns die Situation in den Gemeinschaftsunterkünften angeguckt haben und eben festgestellt haben, dass es da häufig entweder sehr vage Vorschriften in Hausordnungen und eine sehr unterschiedliche Praxis des Personals gibt, was beispielsweise Fragen wie Betreten von Privaträumen, von Schlafräumen und Wohnräumen durch das Personal angeht, was auch Fragen angeht wie Besuch Regelungen oder auch Aussprechen von Hausverboten, dass da die Wahrheit der existierenden Regelungen dazu führt, dass es in der Praxis zu Verstößen gegen das Recht auf Privat- und Familienleben kommt. Und ein wichtiger Punkt wäre natürlich, dass man Regelungen schafft und die auch den Bewohnern dort transparent macht, damit sie eben die Möglichkeit haben zu wissen, was darf das Personal denn überhaupt, und dass man dann auch niedrigschwellige Beschwerdemöglichkeiten schafft, an die sich Menschen dann wenden können, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Rechte eben nicht geachtet werden in der Unterkunft. Und an beidem fehlt es vielerorts.
Sie haben auch letztes Jahr dem Bundestag, wie bereits schon erwähnt, einen Menschenrechtsbericht vorgelegt. Dieses Jahr gibt es eine aktualisierte Fassung, neue Erkenntnisse. Gibt es denn schon Reaktionen von politischer Seite auf Ihren Bericht und entsprechend die Ihren Vorstellungen?
Also unser letztjähriger Bericht ist im Bundestag ja sowohl im Plenum als auch in verschiedenen Ausschüssen, also beispielsweise dem Menschenrechtsausschuss oder dem Arbeits- und Soziales Ausschuss, diskutiert worden, auch sehr kontrovers zum Teil diskutiert worden. Aber das ist, denke ich, auch genau unsere Aufgabe, eben darauf hinzuweisen, wo wir denken, dass die Politik ihr Augenmerk drauflegen sollte, wo es Entwicklungen gegeben hat, die wir sehr positiv finden und die auf jeden Fall fortgesetzt werden müssen, ist im Punkto Gewaltschutz in Unterkünften. Da hat es ja die Entwicklung von Standards und auch ein Pilotprojekt vom BMFSFJ gegeben, wo sozusagen Gewaltschutzstrukturen, Gewaltschutzbeauftragte in Unterkünften Konzepte etabliert werden. Da ist einfach ganz wichtig, dass jetzt nicht nach einer Pilotphase die Finanzierung dafür wegbricht und das Ganze daran scheitert, dass in den Unterkünften dann plötzlich kein Personal mehr da ist, was sich um das Thema kümmern kann. Also das wäre etwas, was wichtig ist, dass es sozusagen auch von der neuen Regierung dann weitergeführt wird. In anderen Bereichen, da können wir jetzt das gesamte Feld der Flucht- und Migrationspolitik diskutieren, sehen wir natürlich, dass es auch zu sehr großen Rechtsverschärfungen nochmal gekommen ist und auch zu einer Veränderung der Debatte, die eben sehr stark auf Abschiebung und Rückkehr jetzt fokussiert, bis hin zu so problematischen Auswüchsen, wie aktuell das diskutiert wird, den Abschiebestopp für Syrien zu verkürzen. Das sehen wir natürlich als Entwicklungen an, die man mit großer Sorge weiter begleiten muss.